SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Kontext mit dem Sachbuchtrio. Mein Name Angelika Schett. Heute ist der Bücherbogen wirklich weit gespannt. Die Demenz wird uns ebenso beschäftigen wie die großen Fußballgefühle. Und Sie, Judith Wipfler, haben sich für ein Buch entschieden, das die religiöse Vielfalt Osteuropas thematisiert. Machen Sie uns neugierig.
Ja, wenn Sie noch nie was von Karäern, Jesiden, Skythen gehört haben oder mehr wissen wollen darüber, was Schamanen noch heute tun in Osteuropa, im fernsten Osten Osteuropas, wenn Sie wissen wollen, was die Buddhisten dort verloren haben und wie viele Muslime es dort immer noch gibt, neben oder im Schatten der russisch-orthodoxen Kirche, von der wir immer hören, dann sind Sie mit diesem Buch ganz genau richtig.
Hans-Jörg Schulz, Ihr Buch erzählt auch eine Geschichte, die Geschichte der Gefühle, die uns mit dem Fußball verbinden. Gestern Abend wurden ja sicher auch viele gefühlsmäßig herumgeschleudert beim Spiel Bayern gegen Real Madrid. Nun die Frage an Sie, weniger in Bezug auf gestern Abend, sondern in Bezug auf das Lesen des Buches. Geriet Ihr Blut in Wallung?
Naja, also ganz so schlimm ist es um mich noch nicht bestellt, auch nach dem gestrigen Abend. Ich habe also nicht in der Bettwäsche von Real Madrid übernachtet heute, was ja die echten Fans dann auch machen würden. Trotzdem zeigt mein kleines Büchlein, das ich vorschlage, von dem Kolumnisten Axel Hacke, Seite für Seite, dass Fußball was ganz besonders Gefühliges ist. Das hat man gestern Abend auch merken können, von großer Hoffnung bis tiefer Trauer. Oder wie das mal der ehemalige deutsche Nationalspieler Andi Möller gesagt hat, ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Cornelia Cassis, an Demenz zu erkranken, ist nun mal eine Horrorvision. Nun, die Autorin Ihres Buches setzt ja dagegen und sie plädiert für Hoffnung, auch Mut. Hat sie dieser Versuch überzeugt?
Ja, ganz eindeutig, denn der Horror, wie Sie sagen, Angelika Schett, wird kleiner und kleiner für den, der genau hinschaut und sich schlau macht darüber, was man eigentlich genau über Demenz weiß und was nicht. Und genau das tut die Autorin Sabine Bode in ihrem fundierten Buch Frieden schließen mit Demenz und verhilft so zum Umdenken, ohne dabei das, was man früher ganz einfach Arterienverkalkung nannte, zu verharmlosen.
Also Umdenken ist angesagt, man soll also nicht in Furcht vor der Demenz erstarren, was uns ja allen wohl ziemlich viel näher liegt. Nun ist ja wirklich die Frage, wie soll denn das gelingen?
Ja, vielleicht indem man es einfach versucht und indem man sich genauestens informiert. Zum Beispiel indem man dieses Buch von Sabine Bode liest, wo so interessante, relativierende Dinge stehen, wie dass die Deutschen und wohl auch wir Schweizer ganz besonders Panik davor haben, im Alter den Verstand zu verlieren. Das ist in anderen Ländern offenbar anders. In einer großen Studie wurden Brasilianer, Deutsche und Amerikaner nämlich gefragt, welche Aspekte des Alters sie am meisten fürchten. Heraus kamen erstaunlicherweise für uns drei sehr unterschiedliche Ergebnisse. Vielleicht können Sie da mal raten.
Armut vielleicht?
Die Brasilianer vielleicht Armut?
Alleingelassen sein?
Ja, alles sehr plausible Antworten. Bei den Brasilianern ist vor allem der Verlust der Libido. Bei den Amerikanern das Übergewicht oder andere Suchtphänomene und bei den Deutschen eben die Demenz. Das ist ein kleines relativierendes Aperçu, das, finde ich, schon ziemlich viel zu denken gibt. Wie geht Sabine Bode in ihrem 300 Seiten starken Buch denn vor? Erstens teilt sie es in 10 Kapitel ein, die im Bedarfsfall auch einzeln gelesen werden können und deren Titel vielsagend sind. Die Kapitel heißen zum Beispiel »Vom Recht der Alten auf Eigensinn«, »Verwöhnen«, Liebe, vom Wert der Altenpflege, Kunst und Kultur auch und wo die Zukunft schon begonnen hat. Das Buch kommt einer großen Tour d'horizon gleich. Die Autorin selber schon im Rentenalter und bewährte Sachbuchautorin, ihr Buch »Die vergessene Generation, Kriegskinder brechen ihr Schweigen« war lange auf der Spiegel-Bestsellerliste, hat jahrelang recherchiert und viele Demenzfachleute getroffen. Forscher und Pflegedienstleitende, Betroffene und Angehörige, aber auch, und das fand ich ganz besonders interessant, Quereinsteiger, die erst allmählich zu Fachleuten wurden, Theaterschaffende und Gartengestalterinnen zum Beispiel oder Kommunikationsspezialisten, die sich für die wachsende Gruppe der alten geistigen Deserteure interessierten und mit ihrem Blick von außen für bahnbrechende Innovationen sorgten und immer noch sorgen. Das ist auch was Tröstliches. Ein Fazit der Autorin ist auch, die wirklichen Innovationen in dem Bereich kommen häufig ganz von außen. Vieles in den 10 Kapiteln ist für Eingeweihte überhaupt nicht neu. Für mich waren 2 Kapitel beinahe schon atemberaubend. Im einen geht es um den Zusammenhang zwischen Kriegstrauma und Demenz. In einem anderen weist Bode im Gespräch mit namhaften Forschern aus dem In- und Ausland nach, wie erschreckend wenig Erkenntnisse man in den letzten 30 Jahren intensivster und auch sehr, sehr teurer Forschung gewonnen hat, bis hin zur ungeklärten Frage, ist Alzheimer eigentlich eine Krankheit? Oder ganz einfach ein Altersphänomen wie eine verminderte Hörfähigkeit und Muskelschwund, der bei den einen früher und bei anderen viel später einsetzt. Das klingt jetzt vielleicht auf Anhieb ein bisschen rhetorisch, ist es aber nicht, denn der Unterschied hat weitgehende Konsequenzen. Nicht nur in der Haltung den betroffenen Menschen gegenüber, sondern auch in der Behandlung dieses Abbauprozesses. Bode kommt in ihrem Buch zum Schluss, und das ist ein sehr politischer Schluss, dass schon viel gewonnen wäre, wenn man nicht so unendlich viel Geld in die Forschung investieren würde, sondern die nötigen finanziellen Ressourcen in die anspruchsvolle Pflege der betroffenen Menschen investieren würde. Dann wird es vermehrt möglich, die Ressourcen der Betroffenen zu sehen und nicht einfach nur ihre Defizite. Es wäre mehr Zeit für Entscheidendes.
Cornelia Cassis, ich fand wirklich interessant, dass die Brasilianer Angst haben vor dem Verlust der Libido und Deutsche eben Verlust vom Verstand. Und das zeigt ja schon ziemlich deutlich, wie die Präferenzen sind. Und es könnte ja auch uns hier etwas entspannen, ich denke auch in der Schweiz, wenn man vielleicht mal darüber nachdenken könnte, warum wir den Verstand so einschätzen, dass er uns alles ist. Also genau. Das ist ja im Grunde genommen die Sache, die dahinter steckt, dass wir meinen, wir seien als Menschen nicht mehr so richtig Menschen, wenn uns der Verstand abhanden kommt. Das ist ja ein interessanter Gedanke.
So ist es. Also diese Untersuchung zeigt viel über die kulturellen Werte. Und in unserer Kultur, in Westeuropa, spielt Verstand, wie Sie sagen, Angelika Schett, offenbar eine riesige Rolle und damit verbunden auch eine gewisse Geschnelligkeit, die ein großes Thema ist im Zusammenhang mit Demenz. Es braucht viel Entschleunigung und auch Kontrollverlust, eine absolute Angstvorstellung, die Kontrolle zu verlieren. Das ist in anderen Kulturen anders. Und jetzt im Sinne von Frieden schließen mit Demenz könnte es ja sein, könnten wir über Kontrollverlust, über ein bisschen kleinere Kognition, ein bisschen da und dort alltäglichen Wahnsinn und über Langsamkeit vielleicht für unsere Kultur auch was lernen?
Der extremste Fall, der so aus den letzten Jahren bekannt ist, ist ja der von Gunter Sachs, der einfach aus Angst vor der Demenz sich dann auch selber das Leben genommen hat. Ist das ein Einzelfall oder hat sie irgendwas darüber recherchiert, dass sowas häufig passiert, dass Leute gehen wollen, wenn sie ahnen, ich verliere vielleicht den Verstand?
Das kommt jetzt, Gunter Sachs kommt explizit in dem Buch nicht vor, sonst aber sehr viel. Und es ist ja auch interessant, bei Gunter Sachs war man nicht ganz so sicher, wo ist die Diagnose Alzheimer und wo ist auch eine Altersdepression. Sie schreibt sehr viel Interessantes über den Zusammenhang von Depression und Demenz. Und das ist bei alten Menschen ganz schwierig auch auseinanderzuhalten und hat eine innere Verbindung.
Also der Schluss Ihrer Ausführung hat mich am neugierigsten gemacht auf das Buch, wo ich gemerkt habe, logisch, es geht ja nicht darum, den kranken oder den abbauenden Menschen dieses Buch in die Hand zu drücken, sondern eigentlich uns, nicht wahr, als Gesellschaft, genau. wie wir damit umzugehen haben. Und dass es da auch einen Appell drin hat in dem Buch, habe ich jetzt
ganz viel Appell, auch ein Werteappell. Also worauf setzen wir eigentlich? Wollen wir nicht einfach, Verwöhnung ist zum Beispiel ein großes Wort, wollen wir nicht einfach diese betroffenen Menschen und ihre sehr geprüften Angehörigen mehr respektieren, mehr verwöhnen, auch mit Zeit, Reichtum. Und sie ist da sehr, sehr konkret. Sie ist in ganz vielen Institutionen gewesen. Und punkto Verwöhnung beispielsweise gibt es eine Institution in Deutschland, wo alle, die dort arbeiten, eine Patin oder ein Pate sind für einen spezifischen Patienten. Und die müssen oder dürfen, es wird bezahlt, eine Stunde pro Tag einfach mit diesem Menschen sein, ohne Ziel und Zweck, sondern einfach Zeit schenken und schauen, was kommt entgegen. Und das ist ganz viel. Oder in Zürich gibt es eine herausragende, in Wetzikon, eine herausragende Institution, da kommt einfach regelmäßig der Schlaraffenwagen vorbei. Und da darf man sich auswählen, was man denn will.
Hans-Jörg Schulz, Sie hatten ja Gunter Sachs erwähnt. Ich denke an Walter Jens, der ja der Intellektuelle überhaupt war in Deutschland. Mhm. Und jemand, der eben auch fand, also wenn mir der Verstand abhanden kommt, will ich gar nicht mehr leben. Er hat den Zeitpunkt in Anführungszeichen verpasst und man konnte über ihn lesen, dass er richtig glücklich war, wenn er mit der Putzfrau auf dem Sofa saß und ein Stückchen Kuchen essen konnte und Fernsehen gucken. Mhm. Und das finde ich noch einen ziemlich wichtigen Punkt, dass für den Menschen, der das dann hat, dass der ja auch sein Glück ganz woanders finden kann. Aber für uns, die wir noch bei Verstand sind, dass so eine unvorstellbare Dimension hat.
Gar nicht vorstellbar ist. Und Walter Jens kommt in dem Buch auch vor, wie überhaupt ganz viel, was in der Literatur schon bekannt ist. Beispielsweise, wenn Sie jetzt das mit dem Stück Kuchen erzählen, kommt mir auch in Sinn, sie beschreibt beispielsweise, wie die Philosophin Iris Murdoch mit ihrem Mann, der auch Philosophieprofessor ist, am Schluss einfach täglich ein bisschen in die Teletubbies guckte und das ein Moment des Friedens, der Ruhe und auch des ganz speziellen Glücks war.
Also wir wollen jetzt als Fazit den Verstand nicht geringschätzen, aber auch nicht ihn
auch verherrlichen,
zum Götzen stilisieren. Der dieses, die Erkrankung an Demenz quasi zur Unmöglichkeit macht und einen schon fast in den Freitod treibt. Das darf es ja nicht sein. Danke, Cornelia Cassis. Und hier noch die Angaben zum Buch Sabine Bode, Frieden schließen mit Demenz, erschienen bei Klett-Cotta. Und Sie sind mittendrin im Kontext Sachbuch-Trio. Hans-Jörg Schulz. Und wir sind wieder bei den Gefühlen und beim Fußball, denn was wäre der ohne Gefühle?
Wir
ohne
schalten den Verstand jetzt mal aus.
Ja, genau. Ohne seine Helden, seine Fans und deren Leidenschaft. Erzählen Sie uns aus Ihrem Buch, das ja wohl eine Hommage an den Fußball ist.
Ja, ist es. Fußball erzeugt Gefühle, wir haben es vorhin schon gesagt, aber Fußball ist auch Geschäft. Auch das ist sehr schön nachzulesen bei Axel Hacke und das war es natürlich auch gestern Abend. Da sind ja allein durch Fernsehrechte Millionen wieder umgesetzt worden. Aber diese Millionen kann man nur umsetzen, wenn man Emotionen erzeugt. Und diese rasch aufbrandenden Empfindungen, die gehören einfach zum Fußball. Und dieses Jahr ist wirklich ein Jahr der ganz großen Fußballgefühle. Wir sind sowohl in den Endzügen der Schweizer Meisterschaftssaison, die immer noch offen ist, immer noch nicht entschieden, wer Meister wird. Wir haben eine außergewöhnliche Champions League-Runde auch gestern Abend wieder erlebt. Heute Abend kommt das nächste Spiel. Vor allem aber ab dem 12. Juni in Brasilien steht dann doch irgendwo, stehen Millionen auf der Welt irgendwo Kopf, weil dann die Weltmeisterschaft 4 Wochen lang dauern wird. Es wird ein Sommer der weltweiten Fußballgefühle, schreibt Axel Hacke. Hacke ist in seinem Metier selber so ein Mitspieler in der Champions League als Kolumnist. Er hat wunderbare Bücher geschrieben, wie Der weiße Neger Wumbaba.
Habe ich einmal hier vorgestellt.
Genau,
in dieser Runde,
was wir hier auch hatten. Und er war früher lange Sportreporter, das wusste ich vorher auch nicht. Er ist von Stadion zu Stadion gereist. Und jetzt hat er in seinem neuen Buch Fußballgefühle so eine Art Exegese erstellt. Er deutet die dem Fußball innewohnenden Gefühle. Das sind kolumnistische Glanzstücke. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Zum Beispiel fragt er sich beim Betrachten des grünen Ballspiels auch immer wieder, wie viel Hooligan steckt eigentlich in mir selber? Also hätte ich vielleicht auch so gehandelt wie diese berühmte Szene bei der Weltmeisterschaft 2006, als Zinedine Zidane, der Feintechniker der Franzosen, den italienischen Verteidiger Materazzi per Kopfstoß lahmgelegt hat. Materazzi hatte die Schwester von Zidane als Putina, als Hure bezeichnet. Und das war ganz großes Drama damals. Der edle Franzose musste raus und der italienische Schurke ist dann hinterher Weltmeister geworden. Aber auch diese philosophische Sprachkraft der Weltspieler kommt bei Hacke immer wieder zu Wort. Also da ist der Kaiser, Franz Beckenbauer, der am Fernsehen in aller Deutlichkeit kommentiert, es gibt nur eine Möglichkeit, Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Und ja, dann kommt natürlich der große Wortakrobat Lothar Matthäus vor, der ja auch in die Geschichte eingehen wird mit Sätzen wie, jede Seite hat zwei Medaillen oder man soll die Dinge nicht hochsterilisieren.
Sehen Sie, so weit ist es gar nicht von meinem Buch.
So weit ist es gar nicht weg. Eben. Also Matthäus wird von dem Kolumnisten Hacke ganz besonders geschätzt, weil der mit seinem Sprechdurchfall, mit seinem Dribbeln von Fettnapf zu Fettnapf einfach auch bereit ist, sein Leben öffentlich zu unserem Amüsement quasi zu leben. Also das Leben ist kompliziert, sagt Hacke, und Fußball ist einfach. Wahrscheinlich mögen wir ihn deswegen auch so gerne. Und dieses Einfache, dieses Alltägliche hat er in hübsche kleine Geschichten verpackt, bis er nach 170 Seiten zu dem Schluss kommt. Wissen Sie, was das Schönste am Fußball ist? Es gibt immer ein nächstes Spiel. Es gibt immer Hoffnung, immer ein Morgen. Es fängt immer wieder alles an. Insofern ist Fußball schöner als das Leben.
Oh, das ist aber wirklich eine Hommage. Schreibt er eigentlich auch etwas darüber? Es gibt ja auch so eine Art Wandel des Fußballspielers. War er einst so ein kräftiger Bolzen, wenn ich das mal so sagen darf, mit kräftigen Waden und so? Hatte heute immer noch. Aber heute sind die doch sehr viel smarter. Bewegen sich mit Fotomodellen. David Beckham ganz vorne weg, macht Werbung, ist selber ein Model. Also da hat sich ja was geändert. Das sind so smarte Herren geworden.
Ja, sind so hübsch auffrisiert.
Absolut.
Und nuckeln immer an der Red Bull, anstatt dass sie mal ein Bier trinken und so. Das stimmt
also,
schon.
Sagt er etwas darüber, über diesen optischen Wandel?
Ja. Ihm kommt ein bisschen das Machistische heute zu kurz im Fußball. Die sind ihm ein bisschen zu brav geworden. Und da trauert er vor allem so diesen politisch unkorrekten Genies aus England nach, die es ja früher gab. Einer von denen war der Paul Gascoigne, der wirklich Ballett gespielt hat auf dem Rasen, aber abends sich dann immer so hat volllaufen lassen, dass er eine Schlägerei nach der anderen anzettelte. Und der andere war dieser berühmte Nordire George Best, der vor einiger Zeit grausam gestorben ist an Krebs. Und der mit dem Satz in die Annalen eingehen wird, ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.
Ja, die sind für gute Zitate, die Fußballer offenbar eine Fundgrube. Aber so brav sind die jetzt nun wirklich nicht. Mhm. Wenn man denkt an die Ohrfeige von Ribéry gestern, so gezähmt scheinen wir die nicht. Aber wenn Sie sagen, dass der das schon betrauert, dass da nicht mehr so viel Wildheit ist, dann ist er wahrscheinlich auch kein Freund von Frauenfußball.
Nee, das ist er überhaupt nicht. Aber er sagt einfach ganz kurz, ich interessiere mich nicht dafür. Und fügt dann aber gleich hinzu, er interessiert sich auch nicht für den European Song Contest, er interessiert sich nicht für Briefmarkensammeln und für Autorennen. Und so interessiert er sich auch nicht für Frauenfußball. Er bekennt einfach, dass er mit seinem Vater immer zum Fußball gegangen ist. Das war für die beiden immer Männersache. Und so möge es aus seiner Sicht auch bleiben.
Ist er da auch selbstironisch?
Ja, ist er natürlich, weil er sagt, da habe ich einfach, ich hatte die intensivsten Gefühle in meiner Kindheit mit meinem Vater, hatte ich auf dem Fußballplatz, als ich auf seiner Schulter sitzen durfte.
Alles, was Sie erzählt haben, ist ja sehr ironisch, eben kabarettistisch. Aber geht das auch über die Ironie hinaus? Also in der Analyse, also Sie haben ja die Worte philosophisch auch in den Mund genommen.
Ja, ja, also allzu viel muss man ja auch nicht immer analytisch in den Ball reinstecken. Das ist, glaube ich, das Schöne ist dran, dass er irgendwie auch das Schwierige relativ leicht eigentlich daher bringt. Also es ist jetzt keine Analyse zum Beispiel dieses enormen Fußballgeschäftes, wo ist Ausbeutung und all diese Dinge, das kommt in dem Buch nicht vor. Es ist leicht zu lesen und es ist hübsch zu lesen für Menschen, die sich einfach interessieren und nicht immerzu drüber auch noch darüber nachdenken wollen.
Es scheint mir auch ein wenig, aber das ist ja auch in Ordnung und erlaubt, eine Romantisierung zu sein. Also sozusagen der Fußball als letztes Refugium für richtige Männer und Väter-Söhne-Geschichten.
Genau.
Das sind ja auch so Bilder, die wir alle im Kopf haben.
Genau, und das ist sonst eigentlich gar nicht der Hacke, aber in dem Fall bekennt er einfach, dass er da irgendwie rückfällig ist, wenn man so will.
Und eigentlich finde ich, spricht nur für das Buch, weil, wie Sie sagten, Hans-Jörg Schulz, wenn der da anfinge, unheimlich zu analysieren,
dann
bleiben wir lieber bei den Gefühlen als solche.
Wir bleiben bei den Gefühlen und beim schönen
Einfachen,
Lesen.
Und beim Einfachen, das Runde muss ins Eck.
Ja, so ist es.
Ja, dann danke Hans-Jörg Schulz und noch die Angaben zum Buch. Axel Hacke, Fußballgefühle, Antje Kunstmann Verlag.
Judith Wipfler, nun vertiefen wir uns in Ihr Buch, das die religiöse Geschichte Osteuropas auffächert und vom Neben- und Miteinander, Leben der Schamanen, Christen und Juden erzählt. Von einem Leben, das bereits das Mittelalter prägte. Werfen wir nun mit Ihnen und dem Autor einen Blick zurück in die Religionsgeschichte Osteuropas, um zu erkennen, dass sich das erstens lohnt und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar, wie soll ich mal sagen, Blicke, die uns hilft, die aktuelle Lage in der Ukraine anzugucken.
Ja, weil jetzt mit der Berichterstattung, da hören wir plötzlich von Krim-Tataren, wir hören von Karäern unter Umständen, wir hören von ganz verschiedenen christlichen Konfessionen und Kirchen, die sich da auch streiten. Und da gibt dieses Buch doch einigen Aufschluss. Also auf 270 Seiten nur packt er da Kultur, Religions- und politische Geschichte zusammen. Das ist detched, würde man sagen. Ich empfehle neben das Buch einen Atlas zu legen, dass man auch noch weiß, wo man da ist, weil Osteuropa, das geht dann von Litauen bis hinten nach zur Mongolei in die Teilrepublik Tuva, wo es eben bis heute Schamanen gibt. Die haben da überlebt, die haben sowohl die Zaren, die Christlichen, überlebt, als auch Stalin und den Kommunismus, der ja mit einigen Religionsgemeinschaften im wahrsten Sinne aufgeräumt hat, die gibt es dort bis heute im östlichsten Osten. Und also wir durchrasen da wirklich mehrere Jahrtausende von Religionsgeschichte und lernen vor allem, dass es eben nicht nur russisch-orthodox ist, was Religion ist in diesem Osteuropa oder vor allem eben in Russland selber. Zur Erinnerung, also die Taufe Russlands wird mit dem Jahr 988, also vor erst gut 1000 Jahren, ist, Sie merken, als Theologen habe ich so andere Zeitläufe. Und vorher gab es Muslime, vorher gab es Buddhisten dort, eben Naturreligionen, verschiedene Juden natürlich auch schon. Und so hat sich auch in diese Volksfrömmigkeit viel Doppelglaube, wie Christoph Schmidt, mein Autor, schreibt, hineingewoben. Er ist selber Professor für osteuropäische Geschichte. Also kein Theologe und er hat einen ganz religionswissenschaftlichen, deskriptiven Ansatz. Also er ist sehr politisch ausgerichtet, was mir gefällt, weil es gibt genug Bücher über die Orthodoxie und er zeigt nun, was es da alles noch gibt und wie die auch gegen die Zaren, gegen nachher dann gegen Stalin auch waren. Also er nimmt die politische Kraft in diesen Religionen wahr, die sich auch entzogen haben, also die sogenannten Altgläubigen, die sich von der russisch-orthodoxen Staatskirche, Zarenkirche in die Wälder zurückgezogen haben und Jahrhunderte unentdeckt in diesen Wäldern, diesen ewigen Weiten überlebt haben und sich wirklich wie Eremiten zurückgezogen haben. Eben, oder wussten Sie, ich wusste es nicht, dass es 1917 im Zarenreich noch 25.000 Moscheen gab. Also der Islam wirklich präsent. Bis heute ist ja in Tatarstan eine islamisch geprägte Teilrepublik mit der Hauptstadt Kasan. Oder auch bis 1900 lebte 90% der jüdischen Weltbevölkerung in diesem Reich. 90% aller Juden lebte dort in diesem Zarenreich. Oder die Kalmücken, das einzige buddhistische Volk Europas, das dann leider vor allem durch die Sowjets verfolgt und ausgerottet wurde. Und als die UdSSR schließlich unterging, 1990, gab es noch 150.000 buddhistische Kalmücken. Ja, also es ist unglaublich reichhaltig. Ich glaube, ich muss es noch einmal lesen, bevor ich selber in diese Region fahre. Aber man lernt wirklich ganz, ganz viel. Und das zeigt eben auch, wenn wir jetzt plötzlich solche Wörter hören wie Karäer oder eben Tataren. Aha, die haben eine ganz lange Geschichte in dieser Region und sind nicht irgendwelche neu zugezogenen. Das finde ich noch in dieser ganzen Debatte um Nationalismus und wo die Kirchen jetzt auch mitspielen, ist es für mich eine ganz wichtige Hintergrundinformation, die dieses Buch von Christoph Schmidt mir bietet.
Judith Wipfler, Sie haben gesagt, es wäre gut, das Buch noch mit einem Atlas daneben zu lesen. Und Sie haben gesagt, Sie würden es gerne noch mal lesen, damit Sie entsprechend vorbereitet sind für Ihre Reise. Wie ist es denn jetzt so für den Normalleser, die Normalleserin in diesem Zusammenhang? Also muss man sich da ziemlich anstrengen, um da durchzukommen?
Also ich konnte es sehr schnell lesen, weil ich finde, er schreibt gut und flott und auch verständlich. Es ist einfach viel Geschichte, die da mitkommt. Und wenn man jetzt nicht mehr gerade weiß, wie wie das mit den einzelnen Zaren war. Da muss man schon mal nachgoogeln. Also das ist schon anspruchsvoll, aber ich finde, es gelingt ihm, ohne jetzt einen Wälzer von 1000 Seiten zu schreiben, sondern eben mit 270 doch das zu erhellen und auch diese Vielfalt. Aber wie gesagt, also auch ich, die nun schon einiges in dieser Richtung mal beackert hat, musste doch immer wieder noch mal rekapitulieren, wie das nun genau war mit der Taufe Russlands und wie die Völkerschaften sich da bewegten. Aber es lohnt sich. Also es ist wirklich eine Horizonterweiterung in diesem Buch. Und spannend finde ich auch, dass er als Historiker und als religionswissenschaftlicher denkender Mensch am Schluss schon auch noch mal die Gottesfrage stellt. Also dieses 20. Jahrhundert, was ja dann wirklich auch moralisch die Kirche an den Rand gebracht hat mit dem Holocaust und dem Allen und den Weltkriegen, dann nochmal die Frage zu stellen, welche Kraft steckt in der Religion? Und er sieht diese Kraft, gerade bei den Dissidenten, gerade bei denen, die sich gegen Staatskirche, gegen herrschaftshörigen Kirche wehren. Und insofern könnte man das Buch auch anders nennen. Man könnte es auch Ketzer, Magier und fromme Dissidenten nennen zum Beispiel. Und das fand ich besonders spannend, dass im Schatten dieser sehr mächtigen und staatstragenden russischen orthodoxen Kirche, die sich mit dem Zarenreich ausgebreitet hat, dass es da noch so viele andere Lebensentwürfe und spirituelle Wege gab und noch gibt.
Kann ich es denn auch benutzen, so quasi als Nachschlagwerk? Also wenn ich jetzt aktuell wissen will, die Situation in der Ukraine, die ist natürlich im Moment am spannendsten für uns alle. Da gibt es die verschiedensten Kirchen, auch verschiedene orthodoxe Kirchen und so. Wer sind die, wo stehen die und so? Kann ich das auch nachschlagen dort?
Also über die Kirchen ist erstaunlicherweise am wenigsten drin, wohl weil das eben schon alle anderen so gemacht haben und er macht es jetzt mal andersrum. Aber genau, sie werden etwas finden über die Tataren zum Beispiel, die ja muslimisch geprägt sind und wo die überall waren. Sie werden viel finden über die jüdische Geschichte in der Ukraine, die ja mit der polnischen und der litauischen auch wieder zusammenhängt. Und plötzlich eröffnen sich ganz andere Allianzen auch und kulturelle Zusammenhänge in dieser Region, die unglaublich spannend ist. Also es ist wie so eine mehrfache Überschneidung von Kulturräumen, die Ukraine.
Wie Sie das Buch beschreiben, Judith Wipfler, scheint das ja ein unglaublicher Erkenntnisgewinn zu liefern. Ganz viel Wissen, das nicht da war. Wie erklären Sie sich, dass wir mit Blick auf Osteuropa so viel Blackbox-Gefühle haben, also so viel Unwissen, so viel Ungenaues eigentlich da ist?
Das erklärt er eigentlich insofern, dass es die religionsgeschichtliche Forschung eben lange nicht gab. Also er sagt immer bis 1917, also bis zur russischen Revolution, gibt es Literatur und dann bricht das vollkommen ab im Kommunismus, dann wird das überhaupt nicht mehr oder sehr tendenziös behandelt. Und seit 1990 ist das offen, auch die Religionen kommen wieder wie Pilze aus der Erde raus, ja, also sei es Christentum oder auch die Schamanen, plötzlich da dürfen die wieder und sie sind da. Und wo waren die denn? Also die waren ja 80 Jahre im Untergrund, aber sie gab es. Mhm. Und dem spürt er also nach. Insofern ist es wirklich eine großartige Leistung. Er sichtet wirklich die neuesten Forschungen auch aus den USA auch kritisch, weil da ja auch immer Interessen dahinter sind. Das macht er also wirklich spannend. Also er macht sich auch angreifbar, indem er Thesen aufstellt, aber da kann man eigentlich wunderbar diskutieren. Also über Rolle von Religion in der Politik zum Beispiel, super Anlass, um die Diskussion zu führen.
Also danach wollte ich gerade auch noch fragen, Rolle der Religion in Politik. Mhm. An den Religionen entzünden sich ja viele Konflikte. Mhm. Und Sie sagten ja, dass in der Sowjetzeit die Religionen unterdrückt und so weiter wurden. Jetzt, wenn sie wieder zum Tragen kommen, was für eine Rolle spielen die jetzt eigentlich? Da sie ja wieder selbstbewusst auftreten können.
Genau, also hier stellt er eben wieder diesen Antagonismus fest zwischen den verschiedenen orthodoxen Kirchen, die gerne staatstragend sein wollen, und dann den vielen kleinen Konfessionen, die halt in der Minderheit sowieso schon sind und dann auch in so eine Oppositionsrolle geraten. Das hat ja auch mit dem Orientierung zum Beispiel zum Westen zu tun. Das ist jetzt gerade in der Ukraine der Fall. Also wir haben zum Beispiel die griechisch-katholische Kirche, die ist mit Rom uniert. Dann haben wir die russisch-orthodoxe, die ist mit Moskau uniert. Da haben wir also diese Gegenlinie. Dann haben wir welche, die mit noch Altbyzanz zusammenhängen. Also da gibt es Loyalitäten, die auch eine Rolle spielen in den aktuellen Konflikten. Bis hin zu den Juden, die im Moment sehr ausgespielt werden, also von jenischen Richtungen hin und her. Die sind wirklich so zwischen den Stühlen, werden da auch benutzt für Agitation. Oder eben die Krim-Tataren, die da auch noch versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten auf der Krim. Also letztendlich ist es wirklich ein gutes Hintergrundbuch, um diese Konflikte ein bisschen besser verstehen zu können.
Danke, Judith Wipfler. Nun ist es Zeit für die Empfehlung zum Schluss unseres Sachbuchtrios. Und zwar jede und Sie, Hans-Jörg Schulz, sollten uns jetzt sagen, wem Sie Ihr Buch ganz besonders empfehlen. Und Judith Wipfler, machen Sie bitte den Anfang.
Also wer wie ich demnächst da mal in diesen weiten Osten reisen möchte, dem empfehle ich und der empfehle ich dieses Buch von Herzen, weil es wirklich Aufschluss gibt in aller Kürze darüber, was man dort alles auch antrifft und noch sehen kann. Der Autor ist der Christoph Schmidt. Sein Buch ist im Ferdinand Schöning Verlag, ein renommierter Schulbuchverlag im Übrigen, erschienen. Und der Titel ist Pilger, Popen und Propheten.
Hans-Jörg Schulz.
Mein Fußballbuch mit den Fußballgefühlen empfehle ich allen, die sich auf diesen Sommer freuen, auf 4 Wochen Weltmeisterschaft und das so ein bisschen für sich auch einschätzen wollen. Auf der einen Seite den Fußball wohl schon sehr ernst nehmen, auf der anderen Seite dann auch wieder ein bisschen auf die Schippe nehmen wollen und vielleicht auch allen, die doch lernen wollen, dass es wenigstens einen Bereich gibt, wo Männer auch zu ihren Gefühlen stehen, nämlich den Fußball. Axel Hacke ist der Autor Fußballgefühle und der Verlag ist von Antje Kunstmann, der Kunstmann Verlag.
Cornelia Cassis.
Mein Buch hat Sabine Bode geschrieben. Es heißt Frieden schließen mit Demenz und ist bei Gledgotta erschienen. Ich möchte das Buch allen empfehlen, die das Leben gern haben, die das Leben lieben und deswegen auch lange leben möchten, also alt werden möchten, aber auch Ja sagen zum Altsein.
Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Hans-Jörg Schulz, vielen Dank für Ihre Lektüreempfehlungen und am Mikrofon war Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.